Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Christiane Florin. Guten Morgen. Eine Sendung, zwei Gespräche. Gott im Grundgesetz. Unter diesem Titel beginnt heute eine vierteilige Reihe in Tag für Tag, denn das Grundgesetz wird demnächst 70 Jahre alt und es hat eine ganze Menge mit Religion zu tun. Und wir sprechen am Beginn unserer Sendung darüber, was die Anschläge für das Zusammenleben von Christen, Muslimen, Hindus und Buddhisten in Sri Lanka bedeuten. Tote, 500 Verletzte, das sind die aktuellen Zahlen aus Sri Lanka. Sie haben sie gerade in den Nachrichten gehört. Am Ostersonntag wurden 8 Anschläge in verschiedenen Städten verübt. Die Bomben explodierten während der Ostergottesdienste in 3 christlichen Kirchen, 2 katholische, 1 evangelikale. Anschlagsziele waren auch Hotels und ein Wohnviertel. Die Regierung macht eine islamistische Gruppe dafür verantwortlich. Ich bin nun verbunden mit Johannes Seibel von Missio. Das katholische Hilfswerk unterstützt in Sri Lanka 20 Projekte, unter anderem Versöhnungsprojekte zwischen Tamilen und Singalesen, zwischen Hindus und Buddhisten also. Guten Morgen, Herr Seibel. Guten Morgen nach Aachen.
Guten Morgen, Frau Florin.
Herr Seibel, wie erklären Sie sich diese Gewalt?
Diese Gewalt ist eigentlich schwer zu erklären, aber auf dem Hintergrund der innenpolitischen Lage durchaus auch nachvollziehbar. Im 2020 sind neue Präsidentenwahlen, hier formieren sich schon die Gruppen. Dann ist das Thema Drogen ein großes Thema in Sri Lanka. Die katholische Kirche hat sich hier vor einigen Wochen an die Spitze der Bewegung gegen Drogendealer und Drogenhandel gestellt. Dann ist auch die Frage der Versöhnungsinitiative nach dem Bürgerkrieg immer noch ein politisches Thema. Und in jüngster Zeit haben auch radikal nationalistische, buddhistische Gruppen gegen Christen und Muslime provoziert. Es gab hier kleinere Scharmützel und insofern hätte man eher einen Anschlag gegen Buddhisten erwarten können als den gegen Christen.
Von Buddhisten gegen Christen meinten Sie?
Richtig, genau, von Buddhisten. Ja. Entschuldigung, von Muslimen gegen Buddhisten.
Ja.
Weil die Muslime eher unter Buddhisten leiden als unter Christen.
Ja, die Christen sind eine kleine Minderheit in diesem Land. Sie machen rund 7% der Bevölkerung aus. Der Buddhismus ist in Sri Lanka Staatsreligion, so steht es ja auch in der Verfassung. Buddhas Lehre sei durch den Staat zu schützen. Welche Bedeutung hat denn das Religiöse in diesem Konflikt? Bisher hat man ja eigentlich eher von ethnischen Konflikten gehört, weniger eigentlich von tatsächlich religiösen Auseinandersetzungen um ein Gottesbild oder um monotheistisch gegen polytheistisch?
Das liegt auch daran, dass in Asien, aber auch generell dort, wo Religionsfreiheit verletzt wird, Religion meistens benutzt wird, um von Politikern, von Ethnien benutzt wird, instrumentalisiert wird. Also die Frage der Ethnie, die Frage der nationalen Einheit von Sri Lanka wird sehr stark religiös aufgeladen. Insofern ist dann Gewalt, religiös begründete Gewalt, auch möglich und an der Tagesordnung. Und wenn man jetzt nochmal zurückgeht auf diesen Anschlag, ist es so, dass insgesamt im Südostasien in den vergangenen Jahren ein Muster zu beobachten ist, dass lokale, radikalisierte junge Muslime Verbindung suchen zu internationalen terroristischen Vereinigungen und dann nach dieser Blaupause möglichst öffentlichkeitswirksame Anschläge vorgehen. In Bangladesch 2016 war das der Fall, mit einem Anschlag auf ein Café. In Indonesien im Mai 2018 mit einem Anschlag in Surabaya auf katholische Kirchen. Und insofern versuchen diese jungen radikalisierten Muslime nach diesem Muster internationale öffentliche Aufmerksamkeit zu erreichen. Was jetzt in Sri Lanka auffällig ist, dass sich hier noch keine internationale Gruppe offiziell dazu bekannt hat. Also auch hier der Hintergrund noch sehr schwer einzuordnen ist.
Ja, aber beschuldigt von der Regierung wird ja eine islamistische Gruppe. Stimmt es eigentlich, dass Christen als Synonym für den Westen gesehen werden?
Ja, also diese Erfahrung mache ich persönlich auch auf Reisen in diesen Ländern, in Pakistan oder in anderen Ländern. Dort werden Christen als gleichbedeutend mit westlicher Lebenskultur und auch mit verbunden mit dem Westen. Und auch noch dieses Narrativ der Kreuzzügler ist dort noch sehr virulent. Das ist also eine Erfahrung, die ich in Asien, die ich auch in Pakistan, in anderen Ländern, auch im Nahen Osten immer wieder mache. Und insofern sind dann auch wieder Einlassungen aus Europa zu solchen Anschlägen für die dortigen Extremisten sehr willkommen, wenn sie in Richtung eines weltweiten islamisch-christlichen Kulturkampfes gehen. Das können sie dann wieder sehr gut für ihre eigene Propaganda nutzen.
Gerade Unionspolitiker haben darauf aufmerksam gemacht, kann man heute in verschiedenen Medien lesen, dass diese Anschläge gezielt auf Christen verübt werden und sie sprechen auch von Christenverfolgung. Sie, Herr Seibel, sprechen Sie auch von Christenverfolgung?
Also zunächst einmal kann ich das nachvollziehen, wenn bei uns dieses Entsetzen und die Fassungslosigkeit gerade auch in einem Land, das jahrhundertelang vom Christentum geprägt ist, groß ist, selbstverständlich. Und dort, wo Christinnen und Christen Opfer von Gewalt werden, stehen wir als Mission ihrer Seite und unterstützen sie auch schon seit Jahrzehnten. Die Frage ist aber nach der Ursache dieser Gewalt. Und ich glaube, hier muss man differenzieren. Religion wird in den meisten Fällen ideologisch, politisch oder auch national missbraucht. Die Folgen sind dann Benachteiligungen, Diskriminierung, Bedrängnis und in einzelnen Fällen auch regelrechte Verfolgung. Und deshalb ist es wichtig, dass man hier nicht pauschal, denke ich, mit dem Begriff Christenverfolgung operiert, sondern differenziert hinschaut, was sind die Ursachen, um dann gemeinsam im Dialog mit allen Religionen für Religionsfreiheit einzutreten. Das ist unser Ansatz. Also Solidarität mit den Opfern von Gewalt als katholisches Hilfswerk und gleichzeitig der Einsatz für interreligiösen Dialog und Religionsfreiheit für alle.
Sagt Johannes Seibel, der interreligiöse Dialog soll bleiben. Er arbeitet für das katholische Hilfswerk Missio. Vielen Dank für das Gespräch.
Bitte sehr.
Die Deutschlandfunk-Denkfabrik.
Unter dem Stichwort Denkfabrik hat der Deutschlandfunk seine Hörerinnen und Hörer gefragt, worüber wir im Programm besonders gründlich nachdenken sollten. Das Grundgesetz war eine oft genannte, nicht ganz überraschende Antwort in einem Jubiläumsjahr. In einem Monat wird das Grundgesetz 70 Jahre alt. Am 23. Mai 1949 wurde es verkündet. Die Bundesrepublik ist kein christlicher Gottesstaat. Es gibt keine Herrscher von Gottes Gnaden, aber es ist auch kein laizistischer Staat. So viel zum Nichtsein. Aber wie ist das sein? Wie verhält es sich mit der Religionsfreiheit, der kirchlichen Selbstbestimmung, der religiösen Vielfalt und natürlich auch der Freiheit, von Religion verschont zu werden? Das sind Themen unserer Reihe Gott im Grundgesetz. Beginnen möchten wir aber hiermit.
Präambel. Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, hat sich das deutsche Volk kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben.
Ja, so beginnt das Grundgesetz mit dem Präambelgott, wie es der Verfassungsrechtler Horst Dreyer nennt. Horst Dreyer ist auch einer der Kommentatoren des Grundgesetzes und mit ihm habe ich vor dieser Sendung über dieses höhere Präambelwesen gesprochen. Die Weimarer Reichsverfassung von 1919, 100 Jahre alt in diesem Jahr, hatte keinen Gottesbezug. Wie kam Gott ins Grundgesetz, Herr Dreyer?
Also nicht nur die Weimarer Reichsverfassung hatte keinen Gottesbezug, auch die Bismarck-Verfassung hatte keinen Gottesbezug, die Paulskirchen-Verfassung hatte keinen Gottesbezug und der Entwurf des Herrn Chiemsier Konvents, der ja der Arbeit des Parlamentarischen Rates vorausging, hatte ebenfalls keinen Gottesbezug. Also das war eine wirkliche Innovation des Parlamentarischen Rates und auch beim Parlamentarischen Rat ist das erst nach langen und vergleichsweise 10 Beratungen dann zu dieser Formulierung gekommen.
Was waren die kontroversen Punkte da?
Also es gibt kaum eine andere Bestimmung oder Norm, wenn man so will, des Grundgesetzes, bei der es so viele unterschiedliche Entwürfe gegeben hat. Also es war sehr umstritten, was man eigentlich in diese Präambel hineinschreibt. Also die Überwindung der Nazi-Herrschaft, dass Deutschland in Trümmern liegt, dass man von den alliierten Besatzungsmächten besetzt ist, also ein besetztes Land ist, das nicht souverän entscheiden kann und so weiter und so fort. War ganz, ganz unterschiedliche Geschichten. Und dann kam man an einem bestimmten Punkt, im Wesentlichen Theodor Heuss, und sagte also, das Wichtigste bei der Präambel sei eigentlich, dass sie etwas Feierliches sein müsste. Also er hat von einer profanen Liturgie gesprochen und von einer doch gewissen Magie des Wortes. Er wollte vor allen Dingen nicht, dass die Nationalsozialisten sozusagen wie Pontius Pilatus ins Credo in die Präambel kommt. Dann kam so der erste Vorstoß von Seebohm auf Anregung von Süsterhen. Sie sagten also, man könne sich irgendwie auf Gott beziehen. Seebohm war eine konservative deutsche Partei und Süsterhen war CDU. Dann war gewissermaßen diese Idee da, aber sie war eben eine Idee mit einer besonderen Differenz, weil es keine Gottesanrufung war, wie etwa in der Schweizer Verfassung oder wie in manchen vorgrundgesetzlichen Verfassungen.
Also Gott wird nur erwähnt, er wird aber nicht angerufen im Sinne eines Gegenübers, an das man glaubt.
Genau so ist es. Häufig wird ja so gesagt, das ist eine Invocatio Dei. Aber eine Invocatio Dei im engeren begrifflichen Sinne ist etwas, was die Schweizer haben. Da fängt die Verfassung nämlich an, im Namen Gottes des Allmächtigen.
Also der Anruf Gottes.
Genau, das ist die Anrufung. Und wenn ich sage, ich verkünde jetzt etwas im Namen Gottes des Allmächtigen, dann steht ja Gott gewissermaßen als der Autor hinter mir. Ja, dann bin ich derjenige, der gewissermaßen zum Ausdruck bringt, was Gott als Referenzautor wollte. Also ich beziehe mich auf Gott als legitimierende Quelle.
Und das Grundgesetz hat die Nominatio Dei, also die Erwähnung.
Genau, das nennt man Nominatio Dei, in Verantwortung vor Gott. Und das kriegt ja gleich eine ganz andere Qualität, weil man sich nicht auf Gott als Autorität bezieht, wenn man eigentlich eine Demutsformel zum Ausdruck bringt. In Verantwortung von Gott soll immer auch heißen, wir nehmen nicht für uns in Anspruch, dass wir jetzt die letzte Wahrheit präsentieren und auch keine transzendente oder metaphysische Wahrheit, sondern wir sind uns bewusst, dass das gewissermaßen Menschenwerk ist und Menschenwerk kann immer auch fehlbar sein.
Und warum die Reihenfolge, also erst Gott und dann die Menschen?
Das ist Ergebnis einiger ziemlich intensiver Entwürfe, die gewissermaßen zwischen den Ausschüssen, Hauptausschuss, Plenum, Redaktionsausschuss hin und her gespielt wurden. Diese erste Wendung im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott, das hat, glaube ich, so auch vom Fluss der Sprache dann letztlich insbesondere den Redaktionsausschuss, der immer an dieser Wendung festgehalten hat, überzeugt. Und die Menschen darf man natürlich nicht vergessen, wenn man für ein konkretes politisches Gemeinwesen wie damals die im Entstehen begriffene Bundesrepublik eine Verfassung schafft, dass man die dann natürlich auch für die Menschen schafft, aber auch gegenüber denen gewissermaßen Verantwortung übernimmt.
Sie sagten vorhin, es sei dem damaligen Bundespräsidenten auch um Erhabenheit gegangen, also um etwas Höheres. Mit Heinrich Böll könnte man sagen, um ein höheres Wesen, das wir verehren. Aber trotzdem heißt es eben Gott und nicht irgendwie höheres Wesen. Und über 90% der Deutschen waren damals Christen, also gehörten einer der beiden großen Kirchen an. Welcher Gott war das? Doch schon der christliche Gott.
Ja, also für die Abgeordneten des Parlamentarischen Rates konnte das im Jahre 1948, 49 ja gar keine Frage sein. Das war natürlich der christliche Schöpfergott. Und es gibt einige vorgrundgesetzliche Verfassungen, also etwa Rheinland-Pfalz, die sich noch sehr viel konkreter gewissermaßen auf den christlichen Schöpfergott bezogen haben. Teilweise mit so Formulierungen wie aus dem mittelalterlichen Sachsenspiegel, also Gott als Schöpfer und Urgrund allen Rechts. Davon ist aber die Erwähnung im Grundgesetz weit erwähnt, zumal man ja eben gerade nicht damit zum Ausdruck bringen wollte, jetzt statuiert gewissermaßen der Parlamentarische Rat von Amts wegen die Existenz Gottes, sondern in Verantwortung vor Gott soll ja nur zeigen, wir sind uns bewusst, dass wir hier möglicherweise mit dem Grundgesetz Antworten auf die vorletzten Fragen geben, aber die Antworten auf die letzten Fragen, die metaphysischen Fragen, die können wir nicht leisten. Wir können nur sagen, wir gehen davon aus, es gibt noch diese, sagen wir mal, transzendente Sphäre. Aber damals, glaube ich, für die Teilnehmer im Parlamentarischen Rat war es der christliche Schöpfergott. Heute stehen wir, wenn wir das Grundgesetz auslegen, als Grundgesetzkommentator natürlich vor der Frage, wie würden wir das heute verstehen? Und da geht die allgemeine Tendenz dahin zu sagen, naja, das ist im Grunde genommen so eine Art Chiffre für Transzendenz, die aber überhaupt nichts an den konkreten Regelungen des Grundgesetzes selber ändert. Man darf die Präambel auch nicht überbewerten und überschätzen und jetzt sagen, ah, da strahlt gewissermaßen Gott, der strahlt jetzt in das gesamte Grundgesetz hinein.
Beide Kirchen haben sich ja schwer getan mit der Staatsform Demokratie, damit sich dazu zu bekennen.
Ja.
Aber ist nicht diese Aufnahme Gottes in die Präambel auch ein Zeichen, Gott als Hüter der Demokratie oder der Demokratie als gottgefällige Staatsform?
Das wäre, glaube ich, auch eine vielleicht heute verständliche, aber bezogen auf die damalige Zeit Überinterpretation. Ich meine, die katholischen Bischöfe ließen sich ja in ihrer Kritik an den Grundgesetzentwürfen dadurch nicht besänftigen. Sie haben ja zum Beispiel dagegen protestiert, dass es heißt, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, weil sie meinten, die Staatsgewalt beruhe ja letztlich auf Gott. Und genau das hat der Parlamentarische Rat immer abgelehnt. Er hat also alle Versuche, auch die Grundrechte als von Gott gegeben zu bezeichnen, immer zurückgewiesen. Nein, ich glaube, es läuft letztlich wirklich darauf hinaus, gewissermaßen im Parlamentarischen Rat einen Konsens dafür zu finden, a, natürlich für die formale Feierlichkeit der Sprache, dass das gewissermaßen nicht so trivial anfängt, und auf der anderen Seite, dass man sich damals mit dieser vorsichtigen Formulierung doch gut anfreunden konnte. Heuss hat den schönen Satz gesagt, in Verantwortung vor Gott, das trägt er mit, aber so eine Formulierung wie im Namen Gottes, das würde er auf keinen Fall mitmachen. Man solle den lieben Gott nicht für alle Dummheiten, die sie hier veranstalten würden, verantwortlich machen. Das hat sich, glaube ich, eigentlich ganz gut bewährt.
Es gibt immer wieder Kritik an der Formulierung der Präambel, die gibt es ja auch an den Präambeln in den Landesverfassungen, die Gott enthalten, weil gesagt wird, das verletzt das Recht von Atheisten, nämlich das Recht, mit Gott nicht behelligt zu werden. Ist das so?
Dieses Recht wird den Atheisten und Weltanschauungsanhängern und Nicht-Religiösen ja überhaupt nicht genommen, weil die Erwähnung Gottes in der Präambel auch nur die kleinste Kleinigkeit von der religiösen und weltanschaulichen Freiheit wegnimmt, die Artikel 4 des Grundgesetzes und die noch ein paar andere staatskirchenrechtlichen Regelungen des Grundgesetzes gewährleisten. Also es ist gewährleistet zu glauben und nicht zu glauben. Es ist gewährleistet, einen Glauben zu praktizieren und nicht zu praktizieren. Und alles, was für religiösen Glauben gilt, gilt nach dem Grundgesetz für Weltanschauungsbekenntnisse ebenfalls.
Und warum dann immer wieder der Versuch, daran etwas zu ändern, an diesen Präambeln?
Ja, es gibt ja Änderungsversuche von beiden Seiten. Es gibt ja auch immer wieder Versuche, in Landesverfassungen, die noch keinen Gottesbezug haben, einen Gottesbezug reinzubringen. Letzter Fall, wenn ich mich nicht irre, ist Schleswig-Holstein gewesen, wo das dann letztlich aber gescheitert ist. Und nach der deutschen Wiedervereinigung gab es eine gemeinsame Verfassungskommission, die ebenfalls mit Anträgen konfrontiert war, Gott aus der Präambel zu streichen. Da hat sich die gemeinsame Verfassungskommission aber dagegen entschieden, mit ziemlich eindeutiger Mehrheit, wenn ich es richtig erinnere. Und das Hauptargument war, es handele sich eben bei dieser Anrufung Gottes nicht um eine Invocatio Dei. Die Verfassung ergehe nicht im Namen Gottes. Und von daher könne man die Streichung nicht damit begründen, dass damit die religiöse oder weltanschauliche Freiheit der Bürgerinnen und Bürger irgendwie eingeschränkt würde. Und das halte ich auch für richtig.
Nach der Wiedervereinigung haben von den damals neuen Bundesländern nur Thüringen und Sachsen-Anhalt den Gottesbezug in ihre Landesverfassungen übernommen. Ja. Ist das nicht doch ein Hinweis darauf, dass dieser Gott auch von Mehrheitsverhältnissen abhängt, dass es eben schwer hat, dieser Gottesbezug in Bundesländern, in denen das Gros der Bewohner keiner Kirche angehört, keiner Religionsgemeinschaft angehört?
Ja, ich würde auch sagen, wenn man heute jetzt irgendwo bei uns eine ganz neue Landesverfassung machen würde oder dass wir vielleicht an die Stelle des Grundgesetzes eine neue Verfassung setzen, was wir ja nach Artikel 146 durchaus könnten, dann hätte es wahrscheinlich wegen der von Ihnen beschriebenen soziokulturellen Entwicklungen und schlicht demografischen Entwicklungen vermutlich keine so große Verwirklichungschance. Denn die größte Gruppe in der Bundesrepublik Deutschland sind ja mittlerweile mit 35% und über 35% die Konfessionslosen. Und dass auch Verfassungen natürlich etwas mit Mehrheitsverhältnissen zu tun haben, ist ganz klar. Das kann man an der Präambel sehen, wie da um die Mehrheiten im Parlamentarischen Rat gerungen wurde und wie zwischen Redaktionsausschuss und Hauptausschuss und Plenum um Formulierungen gerungen wurde. Und am Schluss wird eben abgestimmt und dann entscheidet die Mehrheit.
In manchen Landesverfassungen ist ja nicht nur einfach so von Gott die Rede, sondern von Ehrfurcht vor Gott. Was ist das? Eine Anrufung oder eine Erwähnung?
Also die Formulierung Ehrfurcht vor Gott kommt in einigen Landesverfassungen vor im Bereich der Erziehungsziele. Mhm. Da sind wir also im Bereich der Schule. Und da wird es in der Tat problematisch, weil ein Erziehungsziel, Ehrfurcht vor Gott, als staatliches Erziehungsziel für Schüler, die der Schulpflicht unterliegen, die religiöse und weltanschauliche Neutralität eben nicht mehr wahrt. Deshalb meine ich, dass diese Ziele, die in einigen, nicht in allen, aber in einigen Landesverfassungen stehen, wenn man sie ganz ernst nehmen und genau so praktizieren würde, also im Schulunterricht wirklich eine Agenda zu haben, wir müssen den Schülern die Ehrfurcht vor Gott beibringen, dann wäre das verfassungswidrig, rein praktisch. Und auch in der Auslegung der verschiedenen Landesverfassungen gehen alle davon aus, das kann man auf keinen Fall so unmittelbar umsetzen wie Unterricht in Physik oder Geografie oder Deutsch oder Latein. Aber wenn man es mal ganz hart nehmen würde und ganz hart umsetzen würde, dann würde es sich nicht mit dem Gebot der religiös-weltanschaulichen Neutralität vertragen.
Der religionsneutrale Staat verhält sich nicht zum Inhalt der Religionen. Er sagt ja nicht, das ist jetzt gut, das ist schlecht, das ist richtig, das ist falsch. Aber welches Gottesbild war 1948, 1949 bestimmend? War es der strafende Gott, vielleicht auch einer, der für die nationalsozialistische Vergangenheit straft? War es der barmherzige Gott, der drohende Gott? Was haben Sie da herausgefunden?
Detailliertere theologische Diskussionen hat es nach meinem Kenntnisstand im Parlamentarischen Rat nicht gegeben. Und ich würde auch den Pluralismus im Parlamentarischen Rat nicht unterschätzen, gerade auch in religiösen und weltanschaulichen, aber natürlich auch in politischen Dingen. Immerhin saßen ja im Parlamentarischen Rat auch noch Vertreter der KPD. Da würde ich unterstellen, dass es ein ziemlich breites Spektrum gab und auch nachdem man diese Formulierung im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott im Wesentlichen beschlossen hatte, hat es vertiefte Auseinandersetzungen, was meinen wir eigentlich damit, im theologischen Sinne nicht gegeben. Das ist auch ganz gut so, ähnlich wie bei der Menschenwürde, wo Heuss gesagt hat, das schreiben wir mal rein, aber woher der Einzelne das ableitet, ob er das irgendwie religiös macht, philosophisch oder aus einer weltanschaulichen Überzeugung, das lassen wir mal dahingestellt. Da dürfen wir nicht zu konkret werden. Und das ist eigentlich eine ziemlich weise Entscheidung, glaube ich.
Heute hätte Gott es schwerer, als 1949 in die Präambel des Grundgesetzes zu kommen, sagt der Verfassungsjurist Horst Dreyer. Alle Teile unserer Reihe finden Sie auf unserer Homepage unter deutschlandfunk.de/denkfabrik. Damit endet Tag für Tag. Redakteurin am Mikrofon war bisher Christiane Florin. Danke fürs Zuhören und danke fürs Mitdenken.